Also eine Darmsanierung ist sehr wichtig für die Gesundheit. Ich würde sogar sagen, es ist die Basis der Gesundheit oder damit man überhaupt mal wieder in die Gesundheit kommt. Und in der Darmsanierung, da möchten wir mal wieder Ordnung in den Darm bringen, wir möchten Ruhe in den Darm bringen, ihm aber auch wieder die richtige Energie geben.
Hallo und schön, dass du da bist zur 29. Folge von unserem Podcast Mitobiom natürlich gesund mit Darm und Mitochondrien von Tissot. Der Podcast für alle, die sich für das Thema ganzheitliche Gesundheit und gesunde Ernährung interessieren. Mein Name ist Leonie und ich bin zuständig für die Social Media Kanäle hier bei Tissot. Ich möchte dich mitnehmen in die Welt des Gesundheitsdschungels und lade mir jeden Monat Gäste ein, die dir erklären, wie unser Körper funktioniert. Mein heutiger Gast ist Monique Till. Sie ist Heilpraktikerin und hat eine eigene Praxis in Trier. Ihre Praxisschwerpunkte sind die Darmsymbioselenkung, die Kinderwunschtherapie, Frauengesundheit und Stoffwechselstörung. Außerdem teilt sie ihr Wissen als Referentin für Naturheilkunde in Webinaren und Seminaren und auch als Buchautorin. In dieser Folge geht es um das Thema Darmsanierung. Was ist eine Darmsanierung? Welche Faktoren können zu einer gestörten Darmflora führen? Welche Rolle spielt die Ernährung für die Darmgesundheit? Was gehört genau zu einer Darmsanierung und wie lange dauert sie in der Regel? So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Monique und schön, dass du Zeit gefunden hast, mit mir eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, vielen Dank, Leonie. Ich bin froh, wieder dabei zu sein und es geht mir sehr gut.
Ja, das freut mich und ich freue mich auch wirklich sehr, mit dir heute über ein so spannendes Thema zu sprechen. Und ich habe zu Beginn unseren Zuhörern auch schon mal so ein bisschen erklärt, worum es heute gehen soll und würde dann auch einfach mal direkt mit der ersten Frage starten. Und zwar geht es hier um das Thema Darmsanierung. Und das ist natürlich auch ein Kernthema von Tissot und wir beschäftigen uns ganz, ganz viel mit dem Thema Darm. Und deswegen finde ich auch, wird es auf jeden Fall mal Zeit, dass wir auch mal ganz gezielt über das Thema Darmsanierung sprechen. Und deswegen wäre auch meine Frage direkt am Anfang: Was ist denn eine Darmsanierung überhaupt und warum ist sie denn vielleicht auch wichtig für unsere Gesundheit?
Also eine Darmsanierung ist sehr wichtig für die Gesundheit. Ich würde sogar sagen, es ist die Basis der Gesundheit oder damit man überhaupt mal wieder in die Gesundheit kommt. Und in der Darmsanierung, da möchten wir mal wieder Ordnung in den Darm bringen, wir möchten Ruhe in den Darm bringen, ihm aber auch wieder die richtige Energie geben. Das heißt, wir sorgen dafür, dass Schleimhäute sich regenerieren oder vielleicht sogar heilen, wenn sie dann nicht mehr dicht sind, wenn sie zum Teil kaputt gegangen sind. Vielleicht gab es da Entzündungsprozesse, das ist jedenfalls sehr oft der Fall. Dann sorgen wir durch die Darmsanierung dafür, dass diese Entzündungsprozesse im Darm wieder abgebaut werden. Aber, und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, wir möchten natürlich dann auch, dass besiedelt wird, dass wieder gute Mikroorganismen, Lactobacillen, Bifidobakterien, ganz viele Bakterienstämme, ganz viele bunte Familien, dass das wieder ein buntes Bild gibt und dass die sich wieder dort ansiedeln. Und natürlich für den Fall, wo sich da etwas verirrt hätte, was nicht dahin gehört, wie zum Beispiel ein Hefepilz oder andere pathogene Keime, dann möchten wir die natürlich, ich sag's mal salopp, vernichten. Also abbauen, ausleiten, damit diese Flora wieder richtig gesund ist. Und wie wichtig ist das für unsere Gesundheit? Das ist von eminenter Wichtigkeit, weil letztendlich haben wir den größten Teil unseres Immunsystems in unserem Darm. Und wenn das da nicht stimmig ist, dann haben wir auch ein heruntergefahrenes bzw. nicht so gut funktionierendes Immunsystem. Aber auch unsere mentale Gesundheit hängt halt davon ab, wie fit unser Darm ist. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, und ich glaube, die meisten, die vergleichen Darm ja zunächst mal mit Toilettengang. Kann ich überhaupt zur Toilette gehen oder wie ist mein Toilettengang? Und viele leiden ja unter Verstopfung auch heutzutage noch, obwohl, wie du gesagt hast, Darm ja tatsächlich ein Thema ist, gibt es unwahrscheinlich viele Menschen, für die der Toilettengang halt noch ein Problem ist. Oder auch umgekehrt, der Toilettengang ist ein Problem, weil man fast nicht schnell genug dahin kommt, weil man permanente Durchfälle hätte, vielleicht eine schlechte Peristaltik. Und das kann man natürlich auch alles in Angriff nehmen mit der Darmsanierung. Und ganz klar möchten wir aber auch die Organe dann entlasten, die dem Darm zuarbeiten, wie zum Beispiel die Leber. Und wir brauchen auch ein gut funktionierendes Lymphsystem, weil hier haben wir es ja jetzt teils mit hochgiftigem Sondermüll zu tun und den müssen wir ja dann auch abführen und wir brauchen auch eine gute Nierentätigkeit. Und dieses große Ganze, das gehört eigentlich zu einer Darmsanierung dazu.
Ja, das klingt super spannend und es ist ja wirklich Wahnsinn, wie viele Dinge da eine Rolle spielen und warum der Darm oder auch dann eine Darmsanierung einfach so wichtig ist, dass wir das eben machen und dass so viel von unserer Gesundheit auch davon abhängt. Also ich finde es super, super spannend, das auch immer wieder zu hören und jetzt von dir auch nochmal so im Detail. Und auch, dass unser Immunsystem damit zusammenhängt, das ist wirklich einfach so, so spannend und zeigt auch einfach, wie wichtig das Ganze ist, dass wir uns gut um unseren Darm kümmern und wenn es dem auch eben nicht so gut geht, dass wir dann uns dann besonders nochmal kümmern. Man sollte das natürlich auch früh genug schon machen, aber wenn es dann vielleicht, ja, wenn man dann Beschwerden hat und es ist ja meistens so, dass die meisten sich eben erst kümmern, wenn irgendwie Beschwerden da sind und wenn man vielleicht Verstopfung hat oder Durchfall und das halt, ja, dann sozusagen allerhöchste Eisenbahn vielleicht auch schon ist. Und da würde mich auch interessieren, was führt denn überhaupt dazu, dass die Darmflora nicht so gut arbeitet, wie sie soll oder kann? Und was belastet vielleicht dann auch die Darmflora?
Also das beginnt sehr, sehr früh eigentlich schon damit, wie wir zur Welt kommen. Kommen wir als eine Kaiserschnittgeburt zur Welt, was ja manchmal unvermeidlich ist, um das Leben von dem Baby und der Mama zu retten oder kein unnötiges Risiko zu nehmen, dann wissen wir im Moment, dass diese Kinder nur sehr schwach besiedelt sind. Also vor einigen Jahren dachte die Wissenschaft sogar, sie sind überhaupt nicht besiedelt und heute geht man davon aus, sie sind besiedelt, aber sie sind halt nicht gut genug besiedelt, weil halt einfach diese Geburtspassage, dieser, ich sage mal, normale Weg einfach fehlt. Diese Kinder werden dann durch Berührung besiedelt und das geht halt sehr langsam. Und dadurch hat man eigentlich keinen wirklich guten Start und man ist auch eher dazu geneigt, krank zu werden, zum Beispiel allergisch zu reagieren, Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu haben, Hautprobleme zu haben. Diese Kinder haben auch oft schon einen Milchschorf, haben nachher vielleicht eine Schuppenflechte oder eine Neurodermitis. Also man kann echt sagen, so wie ich das Licht der Welt erblicke, so lege ich eigentlich schon den ersten Grundstein für meinen Darm. Aber wenn wir das ja wissen, dann wissen wir auch, dass wir schon sehr früh, auch im Babyalter, also seit dem ersten Schrei, auch schon etwas dafür tun können. Dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist natürlich die Ernährung. Und obwohl man ja heute sehr viel darüber lesen kann, es viele Podcasts gibt, es viele Vorträge dazu gibt, ist das immer noch so eine Sache, wo es hapert. Also wenn man sieht, gerade junge Leute und auch ältere Leute, die ernähren sich überwiegend nicht gut, um nicht wirklich zu sagen schlecht, ballaststoffarm bei älteren Leuten. Da kommt noch hinzu, dass es ihnen vielleicht schwerfällt zu kochen und dass sie dann vielleicht Essen auf Rädern kriegen. Und das hat nicht immer wirklich die Ballaststoffe, die es haben könnte. Bei Ernährung ist ja auch nicht nur Essen, sondern auch Trinken. Dann sieht man bei jüngeren Leuten, dass auch viele zuckerhaltige Getränke zu sich genommen werden, vielleicht auch Fast Food und viele zuckerhaltige Lebensmittel. Dann haben wir immer noch sehr viele Lebensmittel, die Zusatzstoffe haben, vielleicht sogar Umweltgifte, Pestizide, Schwermetalle. Dann denkt man vielleicht, man trinkt mal einen Tee und wenn man dann aber nicht aufpasst, den vielleicht nicht im Bioladen kauft oder so, dann weiß man auch nicht, ist der vielleicht noch mit Pestiziden versetzt. Also man merkt schon, Ernährung spielt eine eminente Rolle in dieser ganzen Sache. Dann kann das ja natürlich auch sein, dass man Medikamente einnimmt, weil man sie vielleicht einnehmen muss. Allen voran natürlich Antibiotika, da wissen wir, das wird ein Kahlschlag für unsere Darmflora werden. Wir wissen aber genau so aus der Wissenschaft und auch viel aus Erfahrung, dass es manchmal unvermeidlich ist, Antibiotika zu nehmen und dass es sogar lebensrettend sein kann. Allerdings sollte man dann aber auch heute schon so weit sein, dass man weiß, ich nehme ein Antibiotikum, also ist es ganz klar, ich nehme dann auch parallel dazu ein Probiotikum. Zwar zeitlich versetzt, aber damit sollte man dann auch gleich starten. Und dann natürlich auch andere Medikamente wie Protonenpumpenhemmer. Das wird sehr oft verschrieben und auch sehr oft genommen. Vielleicht Statine, Blutdrucksenker, Dinge, die man vielleicht braucht, ganz klar, aber die auf der anderen Seite dann wieder die Darmflora schädigen, vor allem auch die Schleimhäute schädigen. Und nur intakte Schleimhäute können aber ordentlich besiedelt werden. Und da sieht man, man ist halt auch sehr schnell in so einem Teufelskreis. Und dann kann es auch sein, dass man nicht genügend Verdauungsenzyme produziert, weil man sich vielleicht schlecht ernährt oder per se vielleicht auch genetisch bedingt. Die Genetik spielt da auch eine Rolle, also da sollte man auch drauf schauen. Das heißt auch dann Organe, die dem Darm vorgeschaltet sind, wie zum Beispiel die Bauchspeicheldrüse, sollte man sich dann mal anschauen, weil wenn das nicht funktioniert, haben wir auch eine schlechte Verdauung oder eine schlechte Darmflora. Und chronischer Stress, das ist auch so ein Thema, glaube ich, was uns alle betrifft. Und das ist sehr, sehr schädlich, weil da haben Studien auch ergeben, dass wenn wir permanent im Stress sind, dass uns eine gute Menge an guten Darmbakterien kosten tut. Und das ist natürlich schlecht, dann entsteht das Leaky Gut. Durch Stress kann auch Entzündung entstehen. Wir sind wieder sofort in der Dysbiose. Also hier hat man tatsächlich dann so einen Teufelskreis, wo man dann auch nur schwer rauskommt. Und wie äußert sich das? Das war ja der zweite Teil deiner Frage. Oft natürlich nicht im Toilettengang, sondern eher, man fühlt sich müde, erschöpft, man hat vielleicht Jucken auf der Haut oder andere Hautprobleme, unerklärbare Ekzeme, einen Leistungsknick, aber auch vielleicht diesen Blähbauch oder halt auch die Verstopfung. Immer wieder rezidivierende Infekte, hier ein Schnupfen, da ein Husten, Migräne, Spannungskopfschmerzen, vielleicht fängt man sich auch eine autoimmune Erkrankung an oder man ist einfach verstimmt, man hat so ja, schlechte Laune oder vielleicht sogar einen leichten depressiven Touch. All das zeigt eigentlich, dass die Darmflora gestört ist.
Ja, das sind ja wirklich wahnsinnig viele Dinge, die da auch einfach einen Einfluss auf unsere Darmflora haben und wo wir drauf achten müssen und was vielleicht auch einfach ja manchmal so passiert und dass wir das gar nicht so bewusst wahrnehmen. Zum Beispiel, was du angesprochen hast mit dem Stress. Also wenn man wirklich häufig Stress hat und es einfach nicht aufhört, dass man mal eine Zeit lang Stress hat, das kennt wahrscheinlich jeder, aber man muss ja auch dann mal wieder entspannen können. Und dass das aber wirklich so einen großen Einfluss auf unsere Darmflora hat, das ist ja wirklich spannend zu hören. Und ich glaube, das müssen auch viele mal hören, dass eben Stress nicht nur einfach für uns sowieso auch anstrengend ist, sondern dass es wirklich auch Auswirkungen auf unseren Darm hat. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass du das auch nochmal gesagt hast. Und natürlich auch das Thema Antibiotika natürlich. Ich glaube, das ist auch immer noch viel zu wenig angekommen, dass man dann seinen Darm natürlich gleichzeitig auch sanieren muss und darauf achten muss. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig, weil, wie du gesagt hast, manchmal ist es eben nötig, dass man Antibiotika nimmt, aber da muss man natürlich dann eben nochmal genau drauf achten. Und was ich super spannend fand, auch, dass du das mit den Kaiserschnittgeburten erwähnt hast, weil es gibt tatsächlich ja auch wirklich Frauen, die sich dazu entscheiden, einen Kaiserschnitt zu machen, auch wenn es nicht unbedingt nötig ist.
Ja, absolut. Ja, man weiß ja, dass heute vieles möglich ist und man quasi per Kaiserschnitt den Geburtstermin bestimmen könnte. Dann könnte man sagen, okay, mein Kind ist jetzt dieses Sternzeichen mit diesem Aszendenten. Damit tut man dem Kind so, ja, so weit geht das ja schon manchmal, muss man ja sagen, aber damit tut man seinem Kind echt Schaden. Also ich meine ganz klar, wir müssen da Abstriche machen, wenn Gefahr besteht, und das gibt es ja auch, in dem Sinne ist eine Geburt keine Kaffeefahrt, muss man immer wissen, wann man dann zur Tat schreitet, und das wissen Hebammen und Ärzte ja auch, aber leichtfertig sollte man mit einer Kaiserschnittgeburt ganz klar nicht umgehen. Man sollte auch nicht leichtfertig mit Stress umgehen, weil ganz klar, man sagt ja dann, es gibt diesen Die-Stress, also der schädlich, und es gibt diesen Eu-Stress, der tut mir gut. Und manchmal so einen kurzen Peak Adrenalinschuss, das ist auch okay. Aber auch wenn man permanent im euphorischen Stress, ich sage mal, wird das für den Darm schädlich sein, weil der unterscheidet in dem Sinne nicht zwischen gutem und schlechtem Stress. Für den ist Stress Stress. Dadurch wird eine gute bakterielle Besiedlung abgebaut werden und dann ist man sehr schnell im Defizit und dann passiert all das, was ich halt gesagt habe, man wird müde und man wird schlicht und einfach krank irgendwann.
Ja, absolut. Also das ist auch nochmal gut, jetzt nochmal zusammengefasst. Also ja, dass wir da auf jeden Fall gut drauf achten. Und was du ja auch angesprochen hast, die Ernährung, vor allem bei vielen jungen Leuten, die sich dann vielleicht mal schneller was irgendwo holen, weil sie keine Lust haben zu kochen. Und das ist natürlich auch einfach eine Belastung für unseren Darm. Und du hast auch gesagt, dass eine ballaststoffarme Ernährung oder auch eine einseitige Ernährung sehr, sehr schlecht ist und dass wir dann halt eben darauf achten müssen. Und natürlich auch zuckerhaltige Lebensmittel und so weiter. Vielleicht kannst du uns auch nochmal genau sagen, welche Lebensmittel denn besonders gut für eine gesunde Darmflora sind und warum es einfach wirklich so wichtig ist, dass wir uns so vielfältig ernähren. Und was hat unsere Darmflora auch davon?
Ja, es wird auch für den Darm schnell langweilig, wenn man jeden Tag das Gleiche isst, sogar wenn es mehr oder weniger gesund wäre. Und wichtig ist einfach, dass wir genügend ballaststoffreiche Lebensmittel zu uns nehmen, wie Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, Haferflocken oder Hülsenfrüchte. Bei Obst muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Das sollte man jetzt nicht mehr nach 16 Uhr essen zum Beispiel, weil wir wissen, mit Obst nehmen wir ja doch immer noch ein bisschen Zucker zu uns. Da kommt dann auch wieder Glucose oder Fructose mit ins Spiel. Das kann unsere Cortisolspiegel auf der einen Seite beeinflussen, auf der anderen Seite muss die Leber dann aber auch wieder viel mehr arbeiten. So Obst vielleicht eher am Vormittag. Abends kann man gerne nochmal Gemüse zu sich nehmen. Und wir brauchen ja natürlich auch ein bisschen Eiweiß, das ist ganz klar. Vielleicht in Form von Fisch oder weißem Fleisch. Es gibt aber jetzt auch Menschen, die ernähren sich eher vegetarisch und vegan. Das ist auch okay. Muss man einfach darauf achten, ob vielleicht keine Mängel entstehen in B-Vitaminen. Und falls das der Fall wäre, kann man ja substituieren. Obwohl ich sagen muss, dass ich das allerseltenst sehe. Weil auch wenn man sich jetzt vegan ernähren tut und man achtet halt, dass man die richtigen Lebensmittel zu sich nimmt, dann ist auch das eine Schiene, was man machen kann. Aber diese Ballaststoffe, die sorgen ja nicht nur dafür, dass Mängel im Darm entstehen, weil das sind ja eigentlich schwer verdauliche Kohlenhydrate, kann man jetzt sagen. Aber die sorgen dann auch dafür, dass gute kurzkettige Fettsäuren damit in Schwung kommen, wie zum Beispiel die Buttersäure, die ja auch von eminenter Wichtigkeit ist, damit dann Entzündungen abgebaut werden, ganz wichtig bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen zum Beispiel, aber auch bei Präkanzerosen. Also wir brauchen auch gute Buttersäuren, das ist auch unwahrscheinlich wichtig, damit guter Schleim aufgebaut wird. Der muss ja auch irgendwann wieder abgebaut werden, dann muss er wieder aufgebaut werden. Das ist ja alles so ein Kreis, ein Zyklus, der sich schließen muss. Und dann brauchen wir natürlich auch so fermentierte Lebensmittel, die ja dann auch zum Teil schon probiotisch sind, wie Sauerkraut oder Kombucha oder Miso-Paste. Also grob gesagt fermentiertes Gemüse. Aber dann brauchen wir auch gute Fettsäuren. Und ja, unsere westliche Ernährung, die hat halt nicht nur diese guten Omega-3-Fettsäuren, sondern die ist manchmal auch sehr Omega-6-lastig. Und wenn wir zu viel an Omega-6-Fettsäuren zu uns nehmen, dann fördern wir eigentlich Entzündungsprozesse. So hingegen, wenn das aber in der richtigen Balance ist und wir überwiegend Omega-3-Fettsäuren zu uns nehmen, wie Leinsamen, Lachs, Makrele, also gute fette Fische zum Beispiel und auch Chiasamen, dann bauen wir Entzündung ab und das gibt uns auch so einen bestimmten Elan. Und natürlich auch das, was gut schmeckt, zum Teil vermeiden, wie Zucker oder Industriezucker. Es gibt ja auch verschiedene Zuckerarten, aber man muss halt bedenken, auch die gesunden Zucker, die du im Bioladen kaufst, sind auch immer noch Zuckerarten. Und wenn man zu viel davon isst, dann gibt das natürlich auch ein Problem. Oder gesättigte Fettsäuren in verarbeiteten Lebensmitteln oder auch zu viel Salz ist auch ein Thema. Klar braucht man ein bisschen Salz. Wenn man gar kein Salz hat, dann fällt man um. Aber das darf jetzt auch nicht übertrieben werden. Und wenn wir dann das Richtige essen, dann werden wir auch genügend Verdauungsenzyme haben, die Ernährung dann auch wieder, ich sage mal, vorbereiten, damit die in die nächste Phase geht, in die nächste Stufe und damit nichts unverdaut ins Blut kommt. Wenn wir natürlich ein Leaky Gut haben, dadurch, dass wir permanent Dinge zu uns nehmen, die wir eigentlich nicht vertragen, auf die wir vielleicht allergisch reagieren, damit fördern wir wieder die Entzündung, fördern wir das Leaky Gut, ja, und dann sind wir wieder in diesem Teufelskreis. Hingegen, wenn wir uns gut ernähren, ballaststoffreich, probiotisch, fermentiert mit den richtigen Fettsäuren, dann fördern wir das Wachstum von guten Bakterien. Und das ist ja eigentlich unser Ziel.
Ja, genau, absolut. Und wenn man durch die Ernährung auch schon so viel erreichen kann, das ist ja auch dann sozusagen auch relativ einfach, weil essen müssen wir sowieso, da kommt man nicht drum herum. Und wenn man sich dann einfach damit ein bisschen beschäftigt und die richtigen Lebensmittel kauft und zubereitet, dann hat man ja schon ganz viel damit getan. Und es kann auch einfach Spaß machen, wenn man seine Ernährung auch nochmal ein bisschen umstellt und neue Dinge ausprobiert. Also ich glaube auch zum Beispiel wie Kimchi oder sowas, das kennen viele vielleicht auch noch nicht. Und sowas einfach mal auszutesten, kann auch einfach Spaß machen, statt dass man immer das Gleiche isst und so festgefahren ist. Also ich glaube, das kann nicht nur, ist natürlich auch eine Umstellung, aber die Umstellung kann natürlich auch Spaß machen, glaube ich.
Absolut. Und da muss man auch natürlich aufpassen, was erhitzt man, wie erhitzt man es, womit erhitzt man es. Das sind auch Dinge, die zu der Ernährung gehören. Und ich glaube, zur Ernährung gehört natürlich auch, was man trinkt. Also dass man mal trinkt, weil wir brauchen genügend Flüssigkeit. Zum Beispiel jemand, der verstopft ist, der hat vielleicht auch einfach einen Mangel an Flüssigkeit. Meistens zwar nicht nur, aber manchmal auch. Und da muss man halt aufpassen. Also man sollte schon 35 Milliliter pro Kilo Körpergewicht pro Tag trinken. Das ist schon eine ganze Menge. Ganz klar, wenn man jetzt Herzprobleme hat oder Ödeme, dann muss man aufpassen, das ein bisschen reduzieren. Aber ansonsten brauchen wir auch diese Flüssigkeit und am besten natürlich in Form von stillem Wasser und von ungesüßten Kräutertees. Weil wenn wir halt sehr viel Kohlensäure zu uns nehmen, das macht auch wieder Aufruhr in unserem Darm. Und wenn wir zu viel Kaffee trinken, zu viel Alkohol, dann auch noch rauchen würden, was ja eher Nervengifte sind, das würde die Sache wiederum verschlechtern. Also auch, das ist auch in der Anamnese wichtig, wenn ein Patient kommt, dass man nicht nur fragt, was essen Sie, sondern auch, was trinken Sie.
Das ist auch total spannend, das nochmal mit der Flüssigkeitszufuhr, also dass man da wirklich darauf achtet, dass man auch einfach genügend trinkt. Ich glaube, das ist häufig bei vielen auch, dass sie zu wenig trinken, dass man es vergisst, aber dass man dann auch eben einfach ohne Kohlensäure und natürlich zuckerhaltige Getränke sollte man ja sowieso natürlich meiden. Genau, auf jeden Fall, glaube ich, ist das ein guter Überblick gewesen, dass unsere Zuhörer jetzt so ein bisschen einen Leitfaden auch für sich haben, schon mal so ein bisschen wissen, was dem Darm gut tut von der Ernährung her. Und jetzt kommen wir vielleicht also so mal ein bisschen mehr noch Richtung Darmsanierung vielleicht. Also wir haben jetzt schon mal über die Ernährung auch gesprochen, welche Lebensmittelgruppen und auch Lebensmittel da gut wären. Aber was gehört denn noch zu einer Darmsanierung? Also natürlich die Ernährung, aber was gehört da alles noch zu? Also es ist ja nicht nur die Ernährung.
Nein, absolut nicht. Also ich würde sagen, allem voraus mal so wirklich ein bisschen Disziplin. Also man kann jetzt nicht sagen zu einem Therapeuten, ich möchte eine Darmsanierung machen, empfehlen Sie mir jetzt mal was und dann läuft mein Leben weiter wie bisher. Das geht halt nicht. Also wie gesagt, muss man vielleicht die Ernährung umstellen. Das ist eine große Grundvoraussetzung. Man sollte auch schauen, wie sieht es überhaupt aus mit Zink. Weil ein Darm, der schlecht arbeiten tut oder der ein bisschen erkrankt ist, der hat oft einen erhöhten Zinkverbrauch. Und deshalb wäre es vielleicht vernünftig, dass man zu Beginn von der Darmsanierung vielleicht sogar Zink substituiert oder einfach die Zinkspiegel mal kontrolliert. Das kann man im Blut ja sehr gut kontrollieren. Dann ganz wichtig, dass man die Leber unterstützt, vielleicht durch Leberwickel, aber halt auch, dass man mal auf Alkohol verzichten würde, dass man auch noch auf Weißmehl und auf Zucker verzichten tut, hatten wir zwar vorhin schon kurz angesprochen, dass man der Leber vielleicht Bitterstoffe zuführt, das ist auch ganz, ganz wichtig. Man muss ja auch bedenken, durch die Leber läuft die Pfortader, das ist eigentlich unsere größte Vene. Das heißt, die Leber ist auch fast indirekt zuständig, ob man Hämorrhoiden hat, ob man Krampfadern hat, dass die Lymphe gut fließt. Also auch hier muss man sehen, dass man die Leber bei Laune hält. Schlaf gehört sogar auch dazu. Man sollte echt auch genügend Schlafstunden aufzuweisen haben. Also schon so um die 7 Stunden Schlaf pro Nacht, weil sonst kommen wir auch wieder sehr schnell in den Stress. Bürstenmassagen ist ganz wichtig, aber auch Bauchmassagen. Zum Beispiel, wenn man an die Meierkur denkt, das ist jetzt vielleicht so ein kleines Extrem für manche Menschen sein wird, für andere aber höchst interessant. Dann, da gehört ja auch zum Beispiel diese spezielle Bauchmassage dazu. Und Bauchmassage sollte man auch immer versuchen, im Uhrzeigersinn zu machen. Manchmal braucht man dann halt auch noch ein Nahrungsergänzungsmittel, Probiotika, Präbiotika, Glutamin und ganz wichtig, vielleicht auch ein Schleimhautmittel dazugeben. Wie gesagt, halt nur gute Schleimhäute können dann auch dafür sorgen, dass eine ordentliche Besiedlung stattfinden tut. Und natürlich genügend trinken, wie wir schon gesagt hatten. Also das ist so grob, was dazu gehört. Und wenn man es ganz richtig machen möchte, dann könnte man vielleicht auch noch ein Stuhllabor machen. Dann kann man so ein bisschen nach Schlüssel-Schloss-Prinzip vorgehen, weil da könnte man ja messen, liegt eine Entzündung vor, haben wir eventuell ein Leaky Gut, an welchen guten Bakterien fehlt es uns, was sind vielleicht die Bösewichte, die wir haben. Und dann kann man halt auch noch gezielt einige Mittelchen vielleicht einsetzen, aber das ist dann schon sehr individuell.
Ja, also das war auf jeden Fall schon mal ein guter Überblick und auch total spannend, dass man die Leber auch unterstützen sollte und auch Bauchmassagen und sowas. Also das sind ja wirklich viele Dinge, die man da machen kann, um da wirklich eine gute Darmsanierung zu machen. Und du hast auch schon am Ende Nahrungsergänzungsmittel angesprochen und hast gesagt, Probiotika, Präbiotika und so weiter. Und hast ja auch schon gesagt, dass man auch vielleicht Zink substituieren sollte, vor allem am Anfang, und auch Bitterstoffe wichtig sind. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen genauer sagen, wie man da auch mit Nahrungsergänzungsmitteln das Ganze vielleicht angehen kann und was du vielleicht persönlich auch empfehlen würdest, worauf man achten sollte.
Ja, also man muss dann immer entscheiden, also so mache ich das auf jeden Fall, wenn ich schon ein Stuhllabor vorliegen habe, dann habe ich ja meistens ein Ungleichgewicht. Ich hatte echt noch nie eins in 20 Jahren, was wirklich im Gleichgewicht gewesen wäre. Und dann muss man sich überlegen, was geht man als erstes an? Baut man die Bösewichte ab? Ist das einem einfach wichtig, dass man zuerst Schlechtes abbaut? Oder ist es einem wichtig, dass man das, was fehlt, aufstockt? Weil das eine zieht das andere ja dann meistens hinterher. Das ist ja das Schöne, dass wir aus dieser Dysbiose in diese Symbiose gehen und dass der Körper, respektive der Darm, dann auch sehr viel mithilft. Wenn man dann zum Beispiel gute Probiotika zu sich nimmt, die humanen Ursprungs sind, dann wissen wir ja, dass die sich ja auch vermehrungsfähig sind und die sich dann auch selber vervielfältigen. Was heißt, irgendwann, wenn man dann zum Beispiel die Probiotika-Einnahme einstellt, dass der Vorgang im Darm aber weitergeht. Aber trotzdem muss man sich auch bewusst sein, dass man die nicht zu früh einstellen tut. Man kann jetzt nicht sagen, ich nehme eine Packung Probiotika und das war's. Man muss sich auch bewusst sein, dass so eine Darmsanierung über mindestens 3 Monate läuft, bei manchen Menschen sogar bis zu 2 Jahre. Das hängt halt von der Befindlichkeit ab oder halt von wirklich dem Resultat, was man vorfindet, wenn man mal labortechnisch draufschaut. Da muss man bedenken, wenn ich Probiotika zu mir nehme, was ja wirklich Sinn macht. Also ich würde sagen, das macht immer Sinn, es sei denn, man hätte ein ganz, ganz schlimmes SIBO, also dass man eine Dünndarmfehlbesiedlung hätte, dann muss man mit Probiotika-Einnahme zumindest zu Beginn etwas vorsichtig sein. Aber ansonsten, wenn wir also gute Bakterien da einführen, sage ich mal, dann müssen wir die ja auch ernähren. Kein Mensch würde Gäste einladen und dann nichts auf den Tisch stellen. Also brauchen wir auch präbiotische Stoffe. Und da das mit der Ernährung manchmal hapern tut, wäre es dann ganz gut, wenn wir auch Präbiotika zu uns nehmen würden. Hier müssen wir dann aber aufpassen, dass wir das einschleichen, nicht gleich große Mengen reinhauen, weil wir wissen ja, die sind ja dann schwerer zu verstoffwechseln, was ja auch unser Ziel ist, schwerer zu verdauen. Aber dann trotzdem, wir wollen ja da nicht, dass sich unnötige Gase bilden. Also dann damit ein bisschen vorsichtig umgehen und dann ganz klar was tun, damit die Schleimhäute aufgebaut werden. Und Schleimhäute brauchen natürlich B-Vitamine, die ganze Serie, B2, B3, B6 und natürlich auch Biotin. Aber Schleimhäute brauchen vor allem Lecithin, das ist wichtig. Und wenn wir dann vielleicht noch dieses Leaky Gut haben, dass unsere Schleimhäute einfach nicht dick genug sind, nicht dicht genug sind, da so ein bisschen schwächeln, dann brauchen wir auch Aminosäuren, zum Beispiel in Form von Glutamin. Und ganz klar, es soll auch bunt werden, auch Polyphenole könnte man auch geben. Und ganz, ganz wichtig, und das braucht man eigentlich immer, das sind die Bitterstoffe. Weil die Bitterstoffe, die werden nicht nur dafür sorgen, dass die Leber besser arbeiten tut, dass man sich vielleicht weniger eingesperrt fühlt, da magentechnisch nach einem Essen, also dass man nicht mehr diesen Blähbauch hat, sondern die haben ja einen sehr hohen Anteil an verschiedenen Kräutern und die sorgen dann dafür, dass dieses Verhältnis auch mal wieder ausgewogener wird, dass wirklich Luft auch abgebaut wird und sie regulieren auch noch den Appetit, was ja auch sehr wichtig ist. Und das mache ich so meistens in Form von, ich nenne das eine Darmkur, weil man soll auch so ein bisschen immer, glaube ich, die Patientensprache benutzen. Der Patient, der kommt, der möchte halt mal so eine Kur machen, damit es ihm besser geht. Und wenn das Portemonnaie von den Patienten es erlaubt, dann gebe ich auch gleich einige Mittel gleichzeitig. Ich nehme zum Beispiel so einen Starter, wo ich probiotische Kulturen drin habe, Ballaststoffe, aber auch noch fermentierte Kräuter. Da arbeite ich ganz gerne mit dem Proenzym und schaue dann, wenn ich merke, der Patient klagt nicht so viel über Blähungen, man kann ja auch mal den Bauch abhören und abtasten, dann gebe ich ihm gleich Proprebioma dazu, also dann halt, ich sag's mal salopp, dieses präbiotische Pulver, damit dann auch mal was passiert, besonders im Dickdarm, wo wir dann auch eigentlich die größte Menge an Besiedlung haben möchten und im Dickdarm soll dann auch mal ein bisschen Action kommen, das finde ich ganz wichtig. Und als Schleimhautmittel, da arbeite ich dann sehr gerne auch mit dem Promucosa, weil da haben wir dann auch dieses Lecithin mit drinnen, was ja dann auch sehr wichtig ist, dass wieder Entzündung abgebaut wird. Und dieses Promucosa, das bekommt auch Patienten sehr gut, die zum Beispiel Divertikel haben. Die haben ja auch immer so ein Unwohlsein, so ein Aufgeblähtsein, reden auch von Schmerzen, denen geht es einfach nicht ganz gut. Also da dann dieses Schleimhautmittel zu geben, dieses Promucosa, das finde ich dann für diese Patienten auch ganz, ganz toll. Das teilen wir meistens auf morgens und abends. Ich bin jetzt kein so ein Befürworter, dass man mittags noch was nimmt, weil das einfach technisch, sage ich mal, bei vielen Patienten sich als schwierig erweist, weil die meisten ja doch arbeiten gehen. Aber ich finde so morgens nüchtern, abends vor dem Schlafen gehen oder vor dem Abendessen oder auch mal nach dem Abendessen kann man ganz gut was zu sich nehmen oder wie das Promucosa kann man ja auch zum Essen nehmen. Das Proenzym, das verordne ich sehr oft abends vor dem Schlafengehen, 30 Milliliter. Wenn ich einen sehr übergewichtigen Patienten habe, dann gehe ich in der Dosis da auch schon manchmal hoch oder sage, man soll es morgens und abends nehmen. Da kann man dann sehr, sehr kreativ sein. Und dann wird man auch wieder den Aufbau dieser Darmflora quasi perfekt hinkriegen. Auch ganz, ganz wichtig, dass man nach einer Antibiotikatherapie damit starten tut. Weil viele Patienten machen das daran fest, nur weil sie nicht gleich Durchfälle haben, glauben sie, dass sie Antibiotika vertragen haben und das nichts gemacht hat mit ihrer Darmflora. Aber das hat einen Kahlschlag gemacht, das ist ganz klar. Und es kann sein, dass diese Durchfälle vielleicht gar nicht kommen oder erst nach 6 Wochen kommen, wo man sich oft schon gar nicht mehr daran erinnern tut, dass man überhaupt Antibiotika eingenommen hatte. Und deshalb sollte man dann immer eine Darmkur machen.
Ja, genau, das hast du super erklärt und genau deswegen haben wir von Tissot ja auch dieses Jahr die Probiotika-Darmkur gelauncht. Und zwar haben wir die 3 Produkte Proenzym, Promucosa und Proprebioma als Paket zusammengestellt, so als Rundumpaket für den Darm. Und genau, das ist einfach auch eine Preisersparnis für den Patienten, das spart er gegenüber dem Einzelkauf der 3 Produkte dann eben 30 Euro. Und bekommt auch auf der entsprechenden Seite bei uns auf der Website auch eine Anleitung. Genau, unter dem Punkt Verzehrempfehlung steht dann wirklich auch, wie er beginnen soll und was er beachten soll bei den 3 Produkten jeweils. Genau. Und ja, da hat der Patient, kann sich ganz eigenständig da einlesen und genau. Ich glaube, das ist wirklich gut und ja, ist eine gute Kombi da, um einfach einzusteigen in das Thema Darmsanierung. Und du hast ja auch das Thema Bitterstoffe erwähnt. Und das wäre natürlich dann unser Pro in Test. Und das kann man dann natürlich auch noch dazu kombinieren. Und wer eben bei der Darmkur sagt, ich möchte die 3 Produkte, finde ich schon mal super, aber ich würde gerne auch noch das Pro in Test dazu kombinieren, der kann mit dem Rabattcode Bitterstoffe nochmal 5,50 € auf das Pro in Test sparen. Genau, und kann dann so einmal die Darmkur bestellen und dann zusätzlich noch einfach bei dem ProEntest nochmal 5,50 Euro sparen. Und genau, du hast gerade schon gesagt, auch wie lange man das machen soll. Also es ist nicht, dass man die Darmsanierung jetzt einen Monat macht und dann ist alles super und dann fange ich wieder an zu rauchen, Alkohol zu trinken und meine Ernährung wieder normal zu machen und dann ist alles wieder gut, sondern es dauert ja auch seine Zeit. Du hast gerade schon auch gesagt, dass es ein paar Monate dauert. Was würdest du denn empfehlen, wie lange man das wirklich machen soll? Dass es auch einfach einen Effekt, also einen nachhaltigen Effekt auch vielleicht hat. Und gibt es auch, dass man sagt, das soll man öfter machen? Also es ist ja vielleicht nicht, ich mache es einmal und dann ist es gut, sondern wie oft würdest du vielleicht auch empfehlen, so eine Darmsanierung dann zu machen?
Also ich bin da ziemlich streng und unter 3 Monate läuft bei mir in der Praxis nichts in der Empfehlung, weil 3 Monate ist auch so ungefähr die Lebensdauer von einem roten Blutkörperchen. Und wenn man mal so sagt, das rote Blutkörbchen, das ist so irgendwie, was soll ich sagen, unsere Festplatte, wo ja auch die ganzen Informationen des Körpers gespeichert sind, dann sollte man das mal einmal eliminiert haben. Wir wissen ja, jeden Tag kommen neue zur Welt, jeden Tag werden alte Blutkörperchen abgebaut. Also alleine dadurch sollte man schon mal diese 100 Tage, diese 3 Monate durchmachen. Dann hat man vielleicht, ich sag's mal, diesen Sanierungsprozess durch, aber dann sollte man eigentlich in diese Aufbauphase kommen. Und da gibt es zum Teil auch ganz tolle Grafiken, die man mal sehen kann, wenn man im Netz so ein bisschen rumsucht, wo man dann sieht, so nach 6 bis 8 Wochen, da kommt man in diesen grünen Bereich, wo das Ganze mal wieder so ein bisschen Fuß gefasst hat, wo dieser Aufbau stattgefunden hat. Und dann muss das ja natürlich in die Multiplikationsfaktoren gehen. Und das sollte man dann stabilisieren. Und da sollte man dann eigentlich noch mal 3 Monate ranhängen. Da werde ich dann schon toleranter, es sei denn, man hat ein ganz schlechtes Stuhllabor gehabt oder wirklich eine große Problematik, wo man sich über vieles beklagt. Aber ansonsten sage ich zum Beispiel in den 3 Folgemonaten dann, ja, jetzt nehmen wir es vielleicht anstatt 2-mal am Tag nur noch 1-mal am Tag oder wir nehmen es jeden 2. Tag oder wir nehmen das 1 Woche im Monat. Aber man muss weitermachen, man muss immer wieder einen kleinen Reiz setzen, damit man auch diese Selbstheilungskräfte anregt. Und das wäre so der Start, also so der Start, ich sag mal, für den Normalsterblichen 3 bis 6 Monate, in den letzten 3 Monate dann eher in reduzierter Form und dann darf beim Normalsterblichen Schluss sein, bei derjenigen, der aber vielleicht eine OP hatte, viele Narkosen, ganz viel Antibiotika zu sich genommen hat, vielleicht eine Schwangerschaft hinter sich hat, der muss vielleicht noch ein bisschen weitermachen. Und ansonsten macht bei mir der dann mehr oder weniger gesunde Patient so im Schnitt alle 18 Monate dann nochmal eine Kur von ungefähr 3 Monaten. Und oft ist es so, dass ich sage, ja, jetzt dürfte aber mal gut sein, und die Patienten dann sagen, ja, ich bin doch nicht verrückt, jetzt geht es mir endlich gut, ich möchte weitermachen. Und es spricht nichts dagegen. Also im Prinzip könnte man das dauernd nehmen. Es schadet ja nicht. Nur irgendwann, du weißt ja, wie das ist, wenn das auch nur mehr Gewohnheit ist, hat man ja auch nicht mehr so diesen Effekt. Deshalb finde ich es gut, dass man dann mal eine kleine Pause macht, vielleicht in einem Urlaub oder so und dann wieder starten tut. Aber man kann echt sagen, so 3 bis 6 Monate Start und dann vielleicht 18 Monate Pause, wenn es einem gut geht. Und dann muss man aber wieder was tun, weil wir ernähren uns ja täglich. Wir reizen täglich unsere Schleimhäute. Wir haben regelmäßig Stress. Wir sind schlicht und einfach Mensch. Und das ist ja auch gut so. Und wir werden ja auch älter. Hoffentlich werden wir alt und sterben nicht jung. Aber das alles sagt ja aber auch, so ein kleiner Abbau kommt immer wieder hinten dran, auch wenn wir gesünder leben. Und deshalb muss man es halt immer wieder auf Erneuerung setzen und nochmal beginnen.
Ja, ich glaube, das ist genau richtig, was du sagst. Also man muss irgendwann mal den Einstieg finden, um in das Ganze reinzukommen. Aber es ist einfach, glaube ich, ein dauerhafter Prozess, seine Darmflora einfach zu pflegen. Und es ist ja wirklich auch einfach ein Pflegen, dass man, wie man vielleicht auch sein Auto regelmäßig sauber macht und wäscht. Das macht man ja auch nicht einmal und dann lässt man es so, sondern man macht es vielleicht auch öfter. Und es ist ja auch wie die Wohnung putzen oder das Haus. Und das macht man nicht einmal, sondern immer wieder. Und ich glaube deswegen, das ist einfach, ja, dem Körper und dem Darm vor allem was Gutes tun und regelmäßig sich gut um den zu kümmern. Mit der Ernährung, mit Nahrungsergänzungsmitteln und mit verschiedenen Sachen. Ich glaube, das ist einfach, ja, die Kombi und das ist ja nicht nur eine Therapie, die in dem Sinne, sondern einfach sein Leben verändern und umstellen. Und man kann ja trotzdem, wie du auch sagst, man ist im Urlaub oder so und dann macht man eine Pause oder es ist vielleicht auch mal was anderes und dann genießt man natürlich auch. Aber man kümmert sich trotzdem weitestgehend um seinen Darm und um seinen Körper. Und ich glaube, das ist ganz gut so.
Klar, man hat ja dann vielleicht auch mal Stressphasen, ein Krankenhausaufenthalt oder eine Klausurenphase oder solche Dinge, wo man dann denkt, jetzt wäre es mal gut und wenn du auch nur einen Monat was machst, aber jetzt solltest du mal wieder was tun. Und man merkt das ja auch, wenn man wieder müde wird, wenn man nicht diese Wurst entleert in die Toilette, sondern wenn Stuhl unkontrolliert ist, überhaupt nicht gefestigt, nicht geformt, was weiß ich, vielleicht noch Rückstände von der Nahrung drinnen sind, dann weiß man halt, es ist wieder an der Zeit, etwas zu tun. Und das muss einem auch wichtig sein, weil, wie du es gesagt hast, für das Auto ist das selbstverständlich. Menschen, die ein Haustier haben, das ist auch selbstverständlich, dass man was für den Hund, die Katze oder das Pferd tut oder den Kanarienvogel. Und das ist ja auch richtig so. Wenn man Tiere hat, soll man sich kümmern. Aber man muss sich selber auch etwas wert sein. Und das sind wir noch nicht so wirklich gewohnt. Da gibt es Länder, da ist man das vielleicht eher gewohnt. Aber man merkt halt so hier in unseren Breitengraden, da stellt man sich oft noch hinten an. Oder man meint, man will sich was Gutes tun, wenn man am Wochenende feiern geht, gehört natürlich auch dazu. Ausnahme bestätigt die Regel, aber man muss da auch vernünftig mit sich, seinem Körper und auch seiner Seele und seinem Geist umgehen und diese positive Einstellung dazu haben. Und wenn es dann auch mal schief geht oder man es mal vergessen hat, was für sich zu tun, ja, dann, wenn man das dann merkt, dann startet man halt wieder und dann kommt man auch wieder schnell in den grünen Bereich.
Ja, absolut. Da hast du total recht. Und ich glaube, dass man einfach so sich, wie du auch gesagt hast, ein bisschen mehr einfach in den Mittelpunkt rücken muss. Weil wenn man sich nicht selber um einen kümmert, dann jemand anderes kümmert sich ja auch nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, da einfach auf sich zu achten. Genau. Und dann wie mit einer Darmsanierung vielleicht einfach zu starten und dann auch so ein bisschen, ja, einfach auch auf andere Dinge einfach mehr zu achten, auf die mentale Gesundheit oder so viele andere Dinge, dass man da so ein bisschen mehr einfach, ja, sich selbst in den Mittelpunkt rückt. Genau. Und ich glaube, wir haben jetzt so viele Sachen besprochen und ich glaube, unsere Zuhörer haben da wirklich auch eine gute Anleitung an die Hand bekommen und auch nochmal so einen ganz groben und großen Überblick bekommen, warum es wichtig ist und wie man auch eine Darmsanierung angeht und was alles dazugehört. Dass ich dich jetzt einfach zum Abschluss einmal fragen würde, ob du noch Tipps an unsere Zuhörer hast, die du ihnen mit auf den Weg geben möchtest oder auch noch irgendwas du am Herzen hast, was du auf jeden Fall noch sagen möchtest.
Ja, also ich glaube, was wir noch nicht so wirklich angesprochen haben, das ist die Bewegung, weil wir wissen, im Darm geht es auch um Motilität und Bewegung stimuliert natürlich Muskelkontraktionen im Darm. Das ist wichtig. Es erhöht die Durchblutung, was ja auch ein Thema ist. Es fördert auch die Verdauung. Es verhindert zum Teil dadurch Verstopfung. Bewegung reduziert auch Stress. Das wissen ja Menschen, die laufen gehen. Die sagen, sie laufen sich den Kopf frei und durch Bewegung stärkt man auch sein Immunsystem. Und deshalb denke ich, das ist sowas, was man machen sollte. Und was man auch machen sollte, das ist, man sollte doch auch Vorsorge ein bisschen ernst nehmen und hin und wieder mal zu einer Vorsorgeuntersuchung gehen. Und wenn man das nicht so wirklich möchte, dann sollte man aber zumindest labortechnisch mal schauen, habe ich hier vielleicht eine Entzündung, habe ich hier ein Leaky Gut? Man muss ja nicht immer diese ganze Palette machen, auch vom Labor, aber vielleicht mal den einen oder anderen Parameter, weil ich würde ganz einfach sagen, Verantwortung in die Hand nehmen, niemandem da die Verantwortung überlassen, weil wenn man krank wird, dann muss man auch die Konsequenzen tragen und das wäre so quasi mein Abschlusswort. Ich habe ja auch zusammen mit der Anja Pietsch das Buch Anti-Aging für den Darm geschrieben, wo wir dieses ganze Ökosystem Mensch erklären und wie wichtig das ist. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man wirklich diese Verantwortung übernimmt, wenn man merkt, hier stimmt vielleicht was nicht, einfach auch was zu tun.
Ja, das waren super abschließende Worte und ich glaube, es war ein sehr, sehr informativer Podcast für unsere Zuhörer und wir haben das Thema Darm einfach nochmal ganz im Detail beleuchtet und sind auf so viele Dinge nochmal eingegangen. Und ich glaube auch, dass es nochmal auch vereinfacht erklärt wurde. Das ist so gut dargestellt, dass es auch einfach, dass man gar nicht so viel Wissen haben muss oder Vorwissen haben muss, um das zu verstehen. Du hast es wirklich super erklärt und ich bedanke mich bei dir, dass du heute mein Gast warst und für dein unglaubliches Wissen auch zum Thema Darm. Und ich fand es wirklich eine sehr, sehr tolle Podcast-Folge heute mit dir. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne, Leonie. Hat mir tatsächlich wieder richtig Spaß gemacht, mit dir so einen Podcast aufzunehmen. Ja, und ich hoffe, für den einen oder anderen war wieder ein Tipp dabei. Und ansonsten kann er ja mal bei euch reinhören. Ihr bietet ja gute Seminare an und ja, es gibt ja auch gute Artikel dazu. Und ich denke, ihr bietet auch diese große Vielfalt an, wo dann auch jeder im richtigen Moment das Richtige finden tut.
Ja, ganz genau. Also wir haben ja auch so einen großen Blog mittlerweile, haben wir sehr, sehr viele Blogbeiträge auch, wo es auch nochmal zum Beispiel gezielt um Darmaufbau nach einer Antibiotikatherapie gibt oder auch so viel anderes. Und ich glaube auch unsere Patienten, die keine Therapeuten sind, die können auch bei uns ganz, ganz viel finden. Und auch, es ist mittlerweile tatsächlich heute unsere 29. Podcast-Folge. Also wir haben mittlerweile so viele Folgen, da kann man auf jeden Fall auch nochmal reinhören. Und wir haben über so viele Gesundheitsthemen schon gesprochen. Genau, und deswegen, es macht auch immer super viel Spaß, dann so viele neue Dinge zu erfahren. Und ich glaube, auch unsere Zuhörer sind da sehr dankbar. Genau. Und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir für deine Zeit und ja, hoffe, dass wir auch bestimmt bald dann nochmal über ein anderes Thema sprechen. Und dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz tollen Tag.
Danke, wünsche ich dir auch. Bis ein nächstes Mal.
Bis nächstes Mal. Ciao.
Ciao.
Ich hoffe, diese 29. Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest viele neue Dinge für dich mitnehmen. Wir freuen uns, wenn du uns bewertest, am liebsten natürlich mit 5 Sternen und natürlich auch auf dein Feedback und deine Gedanken zu dieser heutigen Folge. Und dass du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Deine Leonie.